Hallo liebe Studis, jetzt laufen Audio und Video und ich bin nicht alleine, sondern ich stehe hier mit Leon, weil Leon nämlich nächste Woche die Vorlesung vertritt und deswegen gucken wir uns noch einmal ganz kurz die Technik an. Audioaufnahme läuft, rotes Licht, Video läuft, grünes Licht, Mikros an, Beamers an. Ich würde sagen, alles ist fertig eingestellt und wir gucken später, ob es noch Fragen gibt, okay?
Okay,
prima, dann bis später. Schon mal danke für die Vorlesungsvertretung. Mhm. Liebe Studis, ich sage es am Ende auch nochmal, bitte genauso verhalten wie immer, bitte nett zu Lehrern sein und einfach alles fragen, was Sie mich auch fragen würden.
Gut, bis später und bis nächste Woche.
Ciao Lehrern, bis dann.
Tschüss.
So, liebe Studis, ich bin hier heute alleine im Hörsaal. Ich halte meine Vorlesung für Sie, für das Video und für Jean-Luc. Und ich möchte uns zuerst kurz daran erinnern, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Das war bei Lemma 11.7. Ich zeige Ihnen das nochmal kurz. In Lemma 11.7 ging es um die Situation, dass wir einen Endomorphismus Alpha haben, bei dem das Minimalpolynom eine Potenz von einem irreduziblen Polynom Q ist. Und dann haben wir uns überlegt, dass in dem Fall, wenn wir einen alpha-zyklischen Teilraum hernehmen mit möglichst großer Dimension, dass man dann einen Teilraum finden kann, der alpha-invariant ist und so, dass die beiden als direkte Summe den ganzen Raum V ergeben. Da gab es eine Podcast-Folge, wo ich die Details des Beweises erklärt habe. Ein Teil davon habe ich hier in der Vorlesung erklärt und deswegen wiederhole ich das jetzt nicht, sondern ich gehe direkt zu Lemma 11.8, wo wir weitermachen wollen. In Lemma 11.8 geht es um den Zusammenhang zwischen alpha-unzerlegbaren und alpha-zyklischen Räumen und vielleicht wiederholen wir nochmal kurz, was die beiden Begriffe heißen. Ein Teilraum von V, wir reden überhaupt nur über alpha-invariante Teilräume, sonst ergeben die Wörter keinen Sinn. Ein alpha-invarianter Teilraum U von V heißt alpha zyklisch. Genau dann, wenn es einen Vektor gibt, nennen wir ihn klein u, derart, dass das Alpha-Erzeugnis von dem kleinen u der ganze Raum u ist. In anderen Worten, es ist möglich, eine Basis von u zu basteln, die man so bekommt, dass man mit diesem kleinen u anfängt, dann u hoch Alpha, dann u hoch Alpha Quadrat und so weiter und irgendwann sind genug Vektoren da, sodass wir eine Basis bekommen für den Teilraum u. Wenn das so möglich ist, dann heißt der Teilraum Alpha zyklisch. Und wir haben gesehen, wie sich das auf Abbildungsmatrizen und sowas auswirkt. Und dann gibt es noch die Eigenschaft Alpha-Unzerlegbarkeit, die erstmal so aussieht, als hätte sie nichts damit zu tun. Ein alpha-invarianter Teilraum heißt Alpha-Unzerlegbar genau dann, wenn es nicht möglich ist, ihn nochmal weiter direkt zu zerlegen in echte alpha-invariante Teilräume. Oder anders gesagt, wenn ich einen alpha-unzerlegbaren Teilraum U habe und wenn ich den schreiben kann als direkte Summe, U1 plus U2, direkte Summe, U1 plus U2, also Kringelplus, wobei U1 und U2 alpha-invariant sind, dann geht das nur, wenn einer von den beiden Räumen der Nullraum ist und der andere der ganze Raum. Und jetzt überlegen wir uns im Lemma 11.8, dass die eine Eigenschaft aus der anderen folgt und umgekehrt gilt es nicht immer, aber es gilt unter gewissen Voraussetzungen. Also los geht's. Jeder alpha-unzerlegbare Teilraum von V ist alpha-zyklisch. Das stimmt immer. Die umgekehrte Richtung ist normalerweise falsch. Aber wenn wir einen alpha-zyklischen Teilraum haben und wenn das Minimalpolynom für die Einschränkung von Alpha auf diesen Teilraum eine Potenz von einem irreduziblen Polynom ist, so wie in Lemma 11.7, dann folgt aus dem Alpha-Zyklischsein auch die Alpha-Unzerlegbarkeit. Also nochmal, eine Richtung hat man immer, die andere Richtung hat man nicht immer, aber man hat sie, falls das Minimalpolynom Potenz von einem irreduziblen Polynom ist. Und jetzt überlegen wir uns, warum das stimmt. Dafür brauche ich eine Tafel. Und ich fange mit der Aussage an, die am Anfang steht. Ich beginne also mit einem alpha-unzerlegbaren Teilraum und nenne ihn U. Der sollte so immer U heißen, also fangen wir damit an. Und ich möchte
zeigen, dass Rudern einfach zyklisch ist. Ich muss also jetzt so eine Basis finden, wie ich das schon gesagt habe, oder ich muss irgendwie auf andere Weise zeigen, dass der Raum einfach zyklisch ist. Na, zunächst mal kann ich Lemma L4 verwenden. In Lemma L4 haben wir uns überlegt, dass wenn ein Teilraum einfach unzerlegbar ist, dass man dann das Minimalpolynom schreiben kann als Potenz für ein reduzierendes Polynom. Also machen wir das.
Und dafür möchte ich jetzt auch wieder einen Namen hernehmen.
die Einschränkung von Alpha auf UVs Beta, dann ist doch vielleicht sinnvoll, die Einschränkung auf U1 bzw. U2 Beta 1 bzw. Beta 2 zu nehmen. Und dann können wir uns jetzt die Minimalprobleme angucken und was da sonst noch so los ist. So, hier steht eine Kombination aus ganz vielen Resultaten. Also, wir wissen, ich schreibe mal die Resultate immer darunter. U ist doch nach Voraussetzung alpha-zyklisch. Und bei alpha-zyklischen Räumen wissen wir, dass dort die Minimalpronome und die charakteristischen Pronome übereinstimmen. Das steht in Lemma 1022. Das heißt, B-Wetter ist das gleiche wie Min-Wetter. Kurz dahinter, 10, 22. Das folgt aus dem Alpha-Zyklus-Sein von U. Weiterhin wissen wir, dass das Minimalpolygon immer ein Teil davon charakteristischen Polygon ist. Das gilt immer, das steht in Lemma 10, 20. Und wir wissen, dass wenn wir auf einen alpha-invarianten Teilraum einschränken, dass dann das charakteristische Polygon, was zu diesem Teilraum gehört, das große charakteristische Polygon teilt. Das steht in Lemma 10, 12. Das heißt, P Beta 1 teilt P Beta, das ist Lemma 10, 12, was ich da zitiere, und die Tatsache, dass U1 alpha-invariant ist. Und dann weiß ich noch, das Minimalpronomen von Beta 1 teilt das charakteristische, das ist Lemma 10, 20. Alles, was ich hier für Beta 1 mache, kann ich auch für Beta 2 machen. Okay, dann können wir es jetzt irgendwie zusammenbasteln. Denn das charakteristische Polynom P Beta, was dasselbe ist wie Min Beta, hat eine sehr besondere Struktur. Das ist ein irreduziertes Polynom T hoch irgendein K. Wenn ich jetzt einen Teil davon habe, dann muss es auch t hoch irgendein Exponent sein. Das liegt an Satz 913. In Satz 913 steht, dass Polynome, die nicht konstant sind, oder die mindestens Grad 1 haben, dass die sich irgendwie mehr oder weniger eindeutig schreiben lassen als Produkt von irreduzierten Polynomen. Und das ist die Art und Weise, wie das Minimalpolynom von Beta aussieht in dieser Zerlegung. T ist irreduzibel und dann schreibe ich t halt so oft hin, wie das K mir angibt. Alle Teile davon müssen jetzt eine Zerlegung und Irreduzible haben, die auch so aussieht. Das sind auch einfach nur T, also Kopien von T, mehrmals hingeschrieben. Und das wenden wir jetzt an. P Beta 1 teilt P Beta, muss also eine Potenz von T sein, von unserem irreduziblen Polynom. Das Minimalpolynom teilt jetzt wiederum P Beta 1, also muss auch dieses Minimalpolynom eine Potenz von T sein. Und alles, was ich für Beta 1 gemacht habe, kann ich auch für Beta 2 machen. Das schreiben wir jetzt hin. Genauso wie Beta 2. Also gibt es, und diese Eindeutigkeit der Zerlegung, die ich zitiert habe, war Satz 913. Also gibt es einen Satz 913. Exponenten, ich muss kurz gucken, wie die heißen. L und M. Und von beiden weiß ich, dass sie kleiner gleich mit den Graden, denn den Grad von diesem Minimalpolynom hier zum Beispiel, den kann ich ja ausrechnen, das ist der Grad von t mal n, das ist die Gradformel für Polynome. Außerdem weiß ich noch, dass das Minimalpolynom ja immer das charakteristische Polynom teilt, das heißt, der Grad ist beim höchsten so groß wie der vom charakteristischen. Und beim charakteristischen weiß man, was der Grad ist, das ist nämlich die Dimension des Vektorraums. Also kann ich jetzt Folgendes machen. Kleinen Moment. Das folgt nicht aus den Bezeichnungen, sondern das wissen wir. Ich schreibe erst und dann sage ich die ganzen Gründe. Der Grad vom Minimalpolynom von Delta 2, und ich habe gerade erklärt, wie wir den ausrechnen können, das ist der Grad von t mal m. Dieser Grad ist höchstens so groß wie der vom charakteristischen Polynom. Und das ist die Dimension von dem dazugehörigen Vektorraum. So habe ich da Vektor 2 geschrieben. Ja, Vektor 1 oder Vektor 2, es gilt für beide. Dieser Grad ist die Dimension von dem dazugehörigen Raum, also die von 2. Und jetzt kommt Lemma 1022 und sagt,
beziehe, bei dem ich aber gerade nicht sehe, warum ich das brauche. Kleinen Moment. Sie sehen ja das Skript, dann gehe ich mal kurz hoch zu 1022. Ups, zu weit. Genau, das ist einfach nur das, was ich gerade gesagt habe. Charakteristisches und Minimalpolynom sind gleich. Das heißt, das ist das, was ich gerade gesagt habe und nicht noch irgendwas anderes. Dann gehen wir zurück zum Lemma. So. Und ich gehe zurück zur Tafel.
Jetzt möchte ich gerne verwenden, dass L kleiner als M ist. Denn aufgrund der Bauweise dieser Polynome kann ich jetzt sehen, dass T hoch L ein Teil von T hoch M ist. Also ist das Minimalpolynom von Vektor 1 ein Teil von Minimalpolynom von Vektor 2. Und jetzt können wir noch mehr schlussfolgern. Weiter ist T hoch L, was das gleiche ist als Minimalpolynom von Vektor 1, ein Teiler von T hoch M, das liegt daran, dass L kleiner als M ist. Und wenn Sie sich das für Zahlen vorstellen wollen, als Hilfe vielleicht, wenn es so verdient, dann denken Sie an Primzahlfrequenzen. 2 Quadrat, also 4, ist ein Teiler von 2 hoch 3, also 8. Primzahlpotenzen kann man genau das sehen, was man hier bei diesen Potenzen von Evolution und Polynomen sehen kann. Wenn es das gleiche ist, die gleiche Primzahl bzw. das gleiche Polynom, und wenn dann oben der Exponent wächst, dann bekommen wir Vielfach. Deswegen ist T hoch L ein Teil von T hoch M. Ah, das bedeutet aber, dass dann das Minimalpolynom von Beta 2 in Wirklichkeit schon das von Beta ist. Denn wenn ich jetzt Beta hier einsetze, dann wird der Teil, der zu 2 gehört, 0, weil es das Minimalpolynom ist, aber dann auch der Teil, der zu Vektor 1, zu U1 gehört, weil dieses Minimalpolynom das andere teilt. Das heißt, wir können jetzt schlussfolgern, das schreibe ich vielleicht noch einmal mit einer Zeile hin, was ich gerade gesagt habe. Das bedeutet nämlich, wenn ich
Sätze in ein Polynom, was von diesem Minimalpolynom geteilt wird. Also muss 0 rauskommen. 0 bedeutet hier die 0 bei den Polynomorphismen von U1, also die 0-Abbildung auf U1. Das heißt also, dass ich hier Beta 1 oder Beta 2 einsetzen kann. In beiden Fällen kommt die 0-Abbildung raus. Also habe ich die 0-Abbildung auf ganz U. Denn U war ja die Summe von U1 und U2. Also habe ich hier in Wirklichkeit schon das Minimalpolynom von Beta. Denn der Grad von dem Beta ist jetzt ja die Dimension von U. Aber wenn mein Beta und mein Beta 2 dasselbe sind, dann habe ich hier überall Gleichheit. Und das schreibe ich auch direkt hin. Und mit der Ungleichung oben, also hier, oben in der Ecke der Tafel, folgt dann. Beweises. Das habe ich gerade beim Anschreiben gar nicht gemerkt. Hier ist das jetzt nebenbei rausgekommen durch diese Gleichheit, die hier steht, dass die Dimensionen von U2 und von U gleich sind. Wenn ein Teilraum die gleiche Dimension hat wie der ganze Raum, dann sind sie doch gleich. Das heißt, U2 ist U und U1 ist der Nullraum und wir sind fertig. Wenn wir hier oben die Notation anders gewählt hätten, also m kleiner gleich l, dann wäre hier alles andersrum gewesen und dann hätte U1 die gleiche Dimension gehabt wie U und U2 wäre der Nullraum gewesen. Aber in jedem Fall
komm raus aus der Zerlegung, da oben lang. So, damit sind wir gerade schon fertig. Und ich freue mich, weil dieser Beweis schöner ist und kürzer. Gehen wir nochmal kurz die Schritte durch. Im zweiten Teil des Beweises. Wir fangen an mit einem alphatypischen Raum und mit einem Minimalpolynom, das eine Potenz von einem Irrgut zu bilden ist, TOK. Dann nehmen wir zwei alpha-invariante Teilräume U1 und U2 und schreiben U als direkte Summe. Dann rechnen wir los, wir schränken die Abbildung ein, gucken uns die Minimalpolynome an, die charakteristischen. Und was dann rauskommt, ist, dass man die Minimalpolynome von den Einschränkungen, Beta 1 und Beta 2, schreiben kann als Potenzen von den gleichen Polynomen, T, mit denen wir angefangen haben. Und die Exponenten, die daran stehen, sind dann kleiner gleich k. Das war der erste Exponent. Welcher davon jetzt größer ist, wissen wir nicht, aber wir wählen die Bezeichnung so, dass der eine L kleiner gleich dem nächsten ist, m, und beide sind kleiner gleich k. Dann kriegen wir hier eine Abschätzung für die Dimensionen. Das haben wir den Grad von Minimalpolynom von Beta 2 an. Setzen alles ein, was wir so wissen, also zum Beispiel so Sachen wie, dass sich irgendwas teilt oder dass bei alpha-typischen Räumen charakteristische und Minimalpolynome dieselbe sind, das charakteristische Polynom halt als Grad die Dimension vom Raum. Und dann setzen wir das hier alles ein. Dann habe ich mir durch diese Teilbarkeit überlegt, dass wenn ich Beta 1 in das Minimalpolynom von Beta 2 einsetze, dass dann die Nullabbildung rauskommt und deswegen haben Beta 2 und Beta das gleiche Minimalpolynom. Dann kann man das in diese Ungleichung einsetzen und bekommt raus, dass U2 und U die gleiche Dimension haben. Und da ist dann U2 gleich U und U1 ist der Nummer. Okay, das war dann halb 8. Wir gucken, was als nächstes kommt und ich trinke einen Schluck Tee. So, Moment. Oh, Existenz einer Normalform, da gibt es viel zu gucken. Also mache ich einen kleinen Moment Pause. Und wir gucken uns an, was da los ist. Wir haben ja schon gesehen, dass es Zerlegungen gibt von einem Vektorraum in alpha unzerlegbare Teilräume. Wir wollen uns angucken am Ende, wie eindeutig so eine Zerlegung ist. Und dazu wird dann eine sogenannte Normalform gehören von Abbildungsmatrizen, die so eine Kästchengestalt hat. Und auch da wollen wir uns wieder überlegen, wie eindeutig das ist. Aber erstmal kommt die Existenz. Wenn wir anfangen mit dem, was wir immer haben, endlich erzeugter Vektorraum, N-Morphismus alpha, dann finden wir einen Exponenten oder einen Index k und wir finden alpha unzerlegbare Teilräume, die ich jetzt U1 bis UK genannt habe, derart, dass man V als direkte Summe schreiben kann, das wissen wir schon. Aber jetzt wird es interessant. Wenn ich nämlich jetzt die Dimensionen dieser Teilräume bezeichne mit mi, wenn ich die Einschränkungen von alpha darauf bezeichne mit Beta i, dann kann ich mir Basen basteln für diese Teilräume und die dann zusammensetzen zu einer Basis, zu einer geordneten Basis für den ganzen Raum V, derart, dass dann die Abbildungsmatrix für Alpha, die rauskommt mit dieser geordneten Basis, eine Kästchenmatrix ist. Und mit Kästchenmatrix meine ich sowas hier. Eine große Abbildungsmatrix und da drin stehen Kästchen in verschiedenen Größen, weiß ich nicht genau, wie die aussehen, aber die sind quadratisch. Und jedes Kästchen gehört sozusagen zu einem Teilraum. Das heißt, das erste Kästchen gehört zu U1, das nächste zu U2 und so weiter, das letzte zu UK. Und diese einzelnen Matrizen in den Kästchen, die bekommt man, indem man sich die Einschränkungen von Alpha anguckt und dann die Basen für diese Teilräume, die ich da gebastelt habe, und zwar so gebastelt, dass die Kästchen, also diese kleinen Abbildungsmatrizen hier, diese besondere Form haben, die wir schon kennen, mit den Einsen neben der Diagonale und unten in der letzten Zeile stehen die Koeffizienten für das Minimalpolynom in verkehrter Reihenfolge und mit umgedrehtem Vorzeichen. Das haben wir alle schon gesehen, aber hier steht es nochmal ganz kompakt zusammen und wir überlegen uns gleich, warum das alles so funktioniert. Das Schöne ist, dass man dann eine sehr übersichtliche Abbildungsmatrix hat. Man sieht diese Struktur, diese direkte Zerlegung und die Teilräume. Man kann sehen, wie viele das sind und was die Abbildung dann jeweils so ungefähr macht. Es gibt noch schönere oder andere Normalformen von Abbildungsmatrizen, wo man andere Sachen sieht. Was man dann schöner findet, ist Geschmackssache. Aber ich wollte einmal kurz erklären, wie sich das dann so zusammensetzt. So sieht am Ende dann die fertige Abbildungsmatrix aus.
Die ganze Notation, die ich da eingeführt habe, die lese ich jetzt nicht vor. Wir brauchen halt sehr viele Buchstaben für die vielen Koeffizienten, die immer unten in der letzten Zeile stehen. Wie das zustande kommt, haben wir gesehen, als wir uns überlegt haben, wie Abbildungsmatrizen für alphazyklische Teilräume aussehen und warum das Charakteristische und das Minimalplenum gleich sind. Denn wir fangen ja immer an mit einem Vektor, der alphazyklisch den ganzen Teilraum erzeugt. Warum es den gibt, sehen wir gleich. Und wenn ich dann mit diesem Vektor starte und dann das Bild unter Alpha nehme und dann das Bild unter Alpha Quadrat und so weiter, bekomme ich eine Basis, die zu genau einer solchen Abbildungsmatrix führt, wie das hier steht. So entstehen die Kästchen und dann müssen wir das nur noch zusammenbauen. Dementsprechend kurz und anschaulich ist auch der Beweis. Ich lasse vielleicht mal das komplette Korollar hier so für Sie stehen, damit das gut sichtbar ist. Der Beweis ist im Prinzip hinschreiben, was wir wissen und was ich gerade gesagt habe. Also, ja, eigentlich müsste das da ganz gut auf die Tafel passen. Ich schau mal. Diese Skizze lasse ich da zum Gucken. Und das war jetzt 11, 9. Und das heißt Korollar oder Folgerung, weil die Arbeit eigentlich schon vorher passiert ist. Siehe Lemma 10, 22. Da haben wir uns eigentlich alles überlegt. Existenz der Zerlegung habe ich auch schon erwähnt, die haben wir uns am Anfang des Kapitels überlegt. Also einfach nur die Tatsache, dass man V so schreiben kann als direkte Summe. Das kriegen wir aus Lemma 11, 2. Jetzt sind all diese U's Alpha unzerlegbar und dann sagt uns Lemma 11.8, das wir gerade bewiesen haben, dass das alpha-zyklische Räume sind. Wenn ich also jetzt die Notation aus dem Korollar verwende, dann sind diese Räume Delta-I-zyklisch. Ich nehme mal ein I und mache die ganze Argumentation für einen dieser Teilräume. Genau, Beta I ist die Einschränkung von Alpha auf UI, das habe ich schon. Ich kann jetzt also so einen erzeugenden Vektor finden. Sei also aus UI, so dass ich UI schreiben kann, als das Beta I Erzeugnis von dem kleinen U. Dann überlege ich jetzt wieder, wie sieht das explizit aus. Na, wenn ich U nehme, U hoch Beta I, U hoch Beta I Quadrat und so weiter, wenn ich immer weitermache, bekomme ich ein erzeugendes System für UI. Und um eine Basis zu bekommen, muss ich einfach nur rechtzeitig aufhören, sodass die Menge gerade mal linear unabhängig ist. Dann kann ich es anordnen und dann bekomme ich genau eine geordnete Basis, die mir so ein Kästchen gibt. Damit ich die geordnete Basis umschreiben kann. Basis und wenn ich die dann so angeordnet hinschreibe, kriege ich eine geordnete Basis, deswegen liegen die Hütchen. Und der Exponent hier oben, der kommt daher, dass ich die Stelle markieren möchte, an der ich aufhöre, damit ich noch mehr unabhängig bin. Das heißt, wenn ich jetzt gucke, hier habe ich Wetter gar nicht angewandt, das heißt, das ist quasi die Stelle 0. Hier einmal, also 1 und so weiter, dann habe ich hier insgesamt Größe m von diesem Kuppel, also ist die Dimension von UIM und die Größe meiner geordneten Basis ist MI. Nicht m, sondern MI, da ist jedes Mal der Energie. Wenn ich mir jetzt Koeffizienten hernehme, da steht ja nur, dass es Koeffizienten gibt in unserem Formular, aber nicht, woher sie kommen. Und woher sie kommen, erkläre ich jetzt. Denn ich muss jetzt ja irgendwie diesen letzten Vektor, wenn ich ihn mit Wetter I abgebildet habe, darstellen können mit den anderen. Dafür habe ich Koeffizienten. Und das sind genau die Leute, die in die Matrix kommen. Das kennen wir schon aus der Matrix 10, 22. Ich schreibe es trotzdem nochmal hin. Sind C, 1 und so weiter bis C, I, M, I. So, dass U abgebildet mit Beta I und MI sich als Linearkombination schreiben lässt von den anderen mit diesen Indizes. Schreibe ich einmal hin. C, A, C, I, 1 mal U plus C, 2 mal U, Beta 1, Beta I, Entschuldigung, plus und so weiter, plus der letzte Koeffizient ist C, I, M, I. Mal U hoch Beta I hoch M I minus 1. Das ist meine Linearkombination. Und dann ergibt sich eine Abbildungsmatrix in Kästchenform, genau wie ich es behauptet habe. In der Matrix 22 schon gesehen haben. Der erste Basisvektor geht auf den zweiten, also 0, 1, 0 und so weiter in der nächsten Zeile. Das heißt, wir haben neben der Diagonale lauter Einsen und in der letzten Zeile kommen dann die Koeffizienten hin aus der Linearkombination, also C, 1 bis C, N, und das ist genau die Behauptung, wie unsere Kästchenmatrizen aussehen. Und dann kriege ich meine große Basis B-Hut für diese Kästchengestalt, indem ich einfach die geordneten Basen B1-Hut, B2-Hut und so weiter hintereinander schreibe. Hintereinander fügen von B1 und so weiter bis B, wo sind wir? K bis BK. Ich mache also für jeden dieser Teilräume O1 bis UK das, was ich gerade erzählt habe. Ich schreibe die so, dass man sieht, dass die Wetter zyklisch sind, schreibe irgendwelche Koeffizienten hin für die Linearkombinationen, kriege eine Abbildungsmatrix und das wird mein Kästchen an der richtigen Stelle. Und so sieht die allgemeine Normalform aus. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht wissen, ist, ob das sehr unterschiedlich aussehen kann, wenn ich woanders anfange. Ich könnte mir jetzt ja überlegen, mein Vektorraum V hat so eine Zerlegung in Alpha unzerlegbare Teilräume, aber der hat ja vielleicht nicht nur eine, sondern vielleicht ganz viele. Und wenn die jetzt sehr unterschiedlich sind, dann kriege ich auch daraus sehr unterschiedliche Abbildungsmatrizen. Und ich würde jetzt sagen, unterschiedlich im Sinne von die Kästchen stehen da halt ein bisschen anders, ist nicht schlimm, aber unterschiedlich im Sinne von, einmal sind das mehrere riesige Kästchen und einmal sind ganz viele kleine da, das wäre komisch. Es wäre seltsam, wenn man auf diese Art und Weise sehr unterschiedliche von diesen Kästchenmatrizen bekommen könnte. Und wir machen uns als nächstes klar, dass das so unterschiedlich nicht sein kann. Und deswegen steht da auch dieser Satz, dass wir eine solche Normalform jetzt möglichst eindeutig machen wollen, im Sinne von, wenn ich mit etwas unterschiedlichen Zerlegungen anfange, dann will ich trotzdem noch wissen, dass die Abbildungsmatrizen, die ich am Ende daraus bastle, im Prinzip die gleiche Information beinhalten. Und warum es geht und wie das geht, das machen wir jetzt. So. Bei diesen Zerlegungen in Alpha- und unzerlegbare Teilräume sehen wir ja alpha-zyklische Räume. Deswegen kommen auch diese Kästchenmatrizen in dieser Gestalt raus. Und deswegen definieren jetzt für alpha-zyklische Teilräume, was es bedeutet, dass die alpha-isomorph sind. Damit ist eigentlich nur gemeint, dass die Kästchen, die dazugehören, gleich aussehen. Und zwar wirklich gleich. Gleiche Größe, gleiche Koeffizienten in der letzten Zeile. Und das passiert, indem die Minimalpolynome gleich sind. Denn daher kommen ja die Koeffizienten. Deswegen ist diese Definition sehr natürlich. Zwei alpha-zyklische Teilräume von V heißen alpha-isomorph, genau dann, wenn das Minimalpolynom der eingeschränkten Abbildungen dasselbe ist. In dem Fall, wo der Teilraum, mit dem wir anfangen, der Nullraum ist, da wollen wir nur dann sagen, dass etwas dazu alpha-isomorph ist, wenn das halt auch der Nullraum ist. Auf andere Weise kann das ja nicht passieren. Die Minimalpolynome wären dann auch nicht gleich. Trotzdem ist der Spezialfall wichtig. Und jetzt steht da so eine Bemerkung. Angeblich haben alpha-isomorphe Teilräume immer die gleiche Dimension. Das heißt, die Kästchen haben wirklich immer die gleiche Größe und die gleichen Koeffizienten unten. Und da möchte ich kurz begründen, warum das so ist. Wir fangen ja an mit alpha-zyklischen Räumen. Für andere ist es gar nicht definiert. Und bei alpha-zyklischen Teilräumen haben wir uns überlegt, dass da das Minimalpolynom dasselbe ist wie das Charakteristische. Und am Charakteristischen erkennt man die Dimensionen. Also auch die Größe dieses Matrixblocks. Und daraus folgt das. Wenn ich zwei alpha-isomorphe Teilräume habe, dann sind die beide alpha-zyklisch. Das Minimalpolynom ist gleich, also haben die insbesondere den gleichen Grad. Also haben auch die charakteristischen Polynome den gleichen Grad. Also sind die Dimensionen gleich. Und wir gucken uns ein Beispiel an. Das ist in R hoch 5. Wir fangen mit der geordneten Standardbasis an und kriegen eine Abbildungsmatrix geschenkt, die schon eine sehr schöne übersichtliche Kästchenform hat. Oben links steht das Kästchen 1, 1, 1, 0 und wir sehen, dass es zu einem zweidimensionalen Teilraum gehört, der alpha-invariant ist. Der wird erzeugt von B1 und B2. Dann kommt als nächstes ein kleines Kästchen, das gehört zum Basisvektor B3 und man kann da sogar einen Eigenwert sehen. Der dritte Basisvektor geht auf 5 mal sich selber und das liefert uns ein kleines Kästchen der Größe 1. Und dann kommt noch ein weiterer 2-Kreuz-2-Block, der gehört zum Erzeugnis von B4 und B5 und wir wollen jetzt zeigen, dass bei dieser Zerlegung, die da jetzt zustande kommt, also erster Teilraum für den ersten Block, zweiter Teilraum für den zweiten, dritter Teilraum für den dritten, dass da zwei der beteiligten Räume zueinander alpha-isomorph sind, aber die sind beide nicht zum dritten alpha-isomorph. Das kann man an den Dimensionen sehen. Der kleine Block in der Mitte gehört ja zu einem Teilraum der Dimension 1 und der kann zu den anderen beiden nicht alpha-isomorph sein, wegen der Dimension. Und was ist jetzt mit den beiden zweidimensionalen? Na, da haben wir doch gesagt, einmal ist es das Erzeugnis von B1 und B2. Und da habe ich jetzt mir überlegt, dass man das anders schreiben kann, denn der Raum, der da erzeugt wird, U1, ist in Wirklichkeit alpha-zyklisch. Den kann ich erzeugen mit B1. Warum? Na, wenn ich B1 mit alpha abbilde, kommt B1 plus B2 raus, das steht in der Matrix, und B1 und B1 plus B2 erzeugen den ganzen Raum U1. Das kann ich zum Beispiel mit dem Austauschlemmer sehen. Super, also habe ich da einen alpha-zyklischen Raum. Dann kommt der kleine Raum in der Mitte, U2, der von B3 erzeugt wird, der ist langweilig. Also nicht langweilig, das ist interessant, das gehört zum Eigenwert 5, aber uns interessiert jetzt gerade der dritte Raum mehr, U3, der wird erzeugt von B4 und B5 und der wird von B5 alpha-zyklisch erzeugt, weil nämlich B5 von alpha abgebildet wird auf minus B4 plus B5 und B5 und minus B4 plus B5 bilden eine Basis für U3, auch wieder mit dem Austauschlemma. Okay, und die beiden Räume, die mich jetzt interessieren, bei denen ich sehen möchte, ob die alpha-isomorph sind, sind U1 und U3. Also die beiden Räume, die Dimension 2 haben und die sind beide alpha-zyklisch, also ist die Frage auch relevant. Und um das zu überprüfen, rechne ich die Minimalpolynome aus für die Einschränkung. Und das mache ich, indem ich diese kleinen Matrixblöcke benutze. Denn das sind ja Abbildungsmatrizen für die Einschränkung von alpha auf diese Teilräume. Und wenn ich da die Minimalpolynome ausrechne, dann kriege ich in beiden Fällen raus, da kommt in beiden Fällen raus x minus 1 in Klammern mal x minus 1. Ich schreibe das mal kurz aus. Es ist wirklich zweimal dasselbe, wenn man die Determinante da ausrechnet von der richtigen Matrix. Aber ich möchte das einmal kurz ausrechnen. Also x minus 1, Klammern bei x und dann minus 1. Was ist das ausgerechnet? X Quadrat minus x minus 1. Genau. Das ist in beiden Fällen das Minimalpolynom. Man könnte jetzt also, wenn man wollte, andere Abbildungsmatrizen hinschreiben für diese kleinen Blöcke, wo man diese Normalformgestalt nimmt. Das machen wir jetzt nicht, aber ich wollte das Minimalpolynom einmal hinschreiben. Und es ist wirklich in beiden Fällen dasselbe bei U1 und bei U3. Also sind diese beiden Räume alpha-isomorph. So, jetzt kommt ein Hilfssatz und das ist wieder so ein Hilfssatz, bei dem ich nur kurz bespreche, was da passiert, aber den Beweis, den eigentlichen, mache ich in der Podcast-Folge und mit Screenshot für Sie. Da ist Folgendes los. Oder vielleicht erzähle ich erstmal, wie die Geschichte weitergeht. Wir haben jetzt die Existenz von Zerlegungen gesehen und auch die Existenz von solchen schönen Abbildungsmatrizen mit solchen Kästchen. Der nächste Schritt ist zu zeigen, dass die eindeutig sind, so eindeutig, wie es halt geht. Denn es könnte sein, dass Kästchen da zum Beispiel in einer anderen Reihenfolge stehen. Also erst die Großen, dann die Kleinen oder andersrum oder so. Aber das ist es im Prinzip. Und um das zu zeigen, müssen wir beweisen, dass wenn man zwei Zerlegungen hat in alpha-unzerlegbare Teilräume, sodass so Kästchenmatrizen entstehen, dass dann die Anzahl der beteiligten Teilräume gleich sein muss und dass diese Teilräume sich auch nicht sehr doll unterscheiden können. Das heißt, es muss so eine Beziehung geben zwischen denen. Der eine hier ist alpha-isomorph zu dem einen da und so weiter. Dann wissen wir, dass die Kästchen im Prinzip gleich aussehen und nur möglicherweise in unterschiedlicher Reihenfolge da stehen. Um dahin zu kommen, brauchen wir einen Spezialfall, der steht in diesem Hilfssatz. Und der Spezialfall ist, mal wieder, dass das Minimalpolynom eine besondere Gestalt hat, nämlich schon wieder, dass das Minimalpolynom eine Potenz von einem irreduziblen Polynom ist. In diesem Kapitel zieht sich irgendwie durch, dass es ein Spezialfall ist, der wichtig ist und mit dem wir immer wieder arbeiten und der manchmal das Leben einfacher macht und manchmal komplizierter. So auch hier. Im nächsten Resultat haben wir den allgemeinen Fall eines ganz handelsüblichen Minimalpolynoms ohne irgendwelche Einschränkungen, aber wir werden sehen, dass wir den Spezialfall mit dem irreduziblen Polynom, von dem wir eine Potenz betrachten, da irgendwie brauchen, dass der irgendwie vorkommt. Und in diesem Hilfssatz erledigen wir den Fall, sodass wir den später nur noch zitieren müssen. Also besprechen wir kurz, was da passiert. Unter unseren üblichen Voraussetzungen hat das Minimalpolynom von Alpha die Form Q hoch T, wobei T eine natürliche Zahl ist oder 0 und Q ein irreduzibles Polynom aus Kx ist, unser üblicher Spezialfall. Und dann sagt der Hilfssatz, dass dann eine Zerlegung von V existiert in alpha-unzerlegbare Teilräume, die eindeutig ist, so sehr das eben geht, nämlich bis auf Reihenfolge und Alpha-Isomorphie. Wenn wir also zwei Zerlegungen haben, die verschieden aussehen, dann müssen die trotzdem gleich viele Summanden haben und die müssen dann so zueinander paarweise alpha-zyklisch, alpha-isomorph sein, damit der gleiche Raum rauskommen kann. Bei diesen Zerlegungen schreiben wir den Nullraum, wenn er da unterwegs vorkommt, nicht mit hin, den zählen wir nicht mit. Und in dem Fall, wo V selber der Nullraum ist, da ist die einzige Zerlegung, die es gibt, die langweilige Zerlegung, wo man einmal den Raum selber hinschreibt. Und das ist es. Insbesondere ist es dann sofort eindeutig, da gibt es nur dann die eine Möglichkeit, das hinzuschreiben. Im Beweis gehen wir so vor, dass wir erst gucken, was passiert, wenn der Raum selber zyklisch ist, alpha-zyklisch. Dann ist alles klar und wenn er nicht selber alpha-zyklisch ist, dann nimmt man einen möglichst großen alpha-zyklischen Teilraum und argumentiert sozusagen per Induktion. Aber technisch passiert da noch ein bisschen was und diese technischen Details, die werde ich Ihnen in einer Podcast-Folge erzählen. Gucken wir, wie wir den Hilfssatz dann verwenden. Das ist jetzt einer unserer Hauptsätze in diesem Kapitel, zusammen mit den Resultaten, wo man die Normalform wirklich sieht, also so Abbildungsmatrizen in Normalform. Hier in Satz 11.12 zeigen wir, dass eine Zerlegung von einem Vektorraum in alpha-unzerlegbare Teilräume, wobei man den Nullraum weglässt, eindeutig ist, bis auf Reihenfolge und Alpha-Isomorphie. Und das wird dann im nächsten Resultat dazu führen, dass wir sehen, dass deswegen auch unsere Matrix-Normalform im Prinzip eindeutig ist. Man kann höchstens die Reihenfolge der Blöcke in der Matrix vertauschen, aber sonst war es das. Und das ist schon die coolste Eindeutigkeit, die man da so erwarten kann. gucken wir uns an, wie das aussieht, so dass man das auch wirklich beweisen kann. Wir beginnen mit unserem Vektorraum V und wir schreiben ihn zweimal hin, so dass man eine direkte Summe von Teilräumen hat, die Alpha unzerlegbar sind und jeweils nicht der Nullraum. Das geht nur, wenn V selber nicht der Nullraum ist, aber wir haben ja schon gesehen, wenn V selber der Nullraum ist, dann ist da sofort eine eindeutige Zerlegung und die ist langweilig. Also betrachten wir jetzt den Fall, wo V nicht der Nullraum ist und wir schreiben zwei Zerlegungen hin. Die eine hat die Form U1 plus und so weiter plus UK, direkte Summe, und die ganzen Us sind Alpha unzerlegbar und nicht der Nullraum. Dann schreiben wir nochmal V gleich W1 plus und so weiter plus WM, wieder direkte Summe, die ganzen Leute sind Alpha unzerlegbar und nicht der Nullraum. Und jetzt dürfen die erstmal noch unterschiedlich sein und auch unterschiedlich viele. Aber der Satz sagt, es sind gleich viele und die sind paarweise zueinander alpha-isomorph. Das heißt, man kann die so hinarrangieren, dass der erste Raum, U1, auf der einen Seite alpha-isomorph ist zum ersten Raum auf der anderen Seite, W1, und so weiter. Und wir werden dann gleich sehen, wie sich das in die Matrizen überträgt. Ich denke... Oh ja, ich denke, dass ich wischen muss, denn für die Eindeutigkeit der Zerlegung ist da wirklich ein bisschen was zu tun. Also, kleine Pause zum Durchatmen. Ich wische die Tafel und dann geht's los. Na gut, dann kommt jetzt die rechte Tafel und der Beweis. Und ein bisschen was steht da schon, das muss ich dann nicht an die Tafel schreiben. Gucken wir, was da schon steht. Zunächst mal, Augenblick, genau. Zunächst mal können wir das Minimalpolynom von Alpha schreiben als, irgendwie zerlegt schreiben als Produkt von irreduziblen Polynomen. Das steht in Satz 9.13. Und diese Zerlegung ist eindeutig bis auf die Reihenfolge oder die Multiplikation mit Konstanten. Und dementsprechend kann ich dann das Minimalpolynom schreiben als erstes irreduzibles Polynom Q1 hoch irgendein Exponent T1 und so weiter bis hin zu QL hoch TL. Das heißt, die Qs sind alle irreduzibel, die Exponenten kommen aus N0. Und das kann ich alles so hinschreiben wegen Satz 9.13. Das möchte ich festhalten. Und falls es da nur einen irreduziblen Faktor gibt, dann sind wir im Spezialfall vom Hilfssatz und dann ist nichts mehr zu tun. Deswegen dürfen wir ab jetzt unter der Voraussetzung arbeiten, dass dieses L mindestens 2 ist. Das heißt, da kommen mindestens 2 verschiedene irreduzible Faktoren vor in Min-Alpha. Und dann kommt noch ein bisschen Notation, die auch schon in Ihrem Kurzskript steht, nämlich, dass ich die Kerne von Alpha eingesetzt in diese einzelnen Bestandteile von Min-Alpha jeweils mit dem dazugehörigen Index bezeichne. V1 ist dann also zum Beispiel der Kern von Alpha eingesetzt in Q1 hoch T1 und so weiter. Ich zerpflücke also quasi das Minimalpolynom in diese Bestandteile, die immer Potenzen von Irreduziblen sind, setze da Alpha ein, das sind dann irgendwelche Abbildungen, und die Kerne, die kriegen einzelne Namen. Und damit arbeiten wir dann los. Da steigen wir also ein.
Diese Notation habe ich jetzt schon. Das ist Satz 12.
Okay, wo sind wir jetzt? Wir haben schon diese ganze Notation, L ist mindestens 2, wir haben diese Kerne. Und jetzt möchte ich ein Resultat verwenden, was ziemlich zu Beginn dieses Kapitels vorkam. Das war Hilfssatz 11.3, also auch wieder so ein Hilfssatz, den ich nicht in der Vorlesung gewiesen habe, sondern in einer Podcast-Folge. Und den brauchen wir jetzt nochmal. Der sagt uns, dass der Kern vom Minimalbildung von Alpha, eingesetzt Alpha, was ja die Nullerbildung ist, der ganze Raum V ist. Und dann kann ich das direkt zerlegen und als Summe schreiben von den Kernen von diesen einfachen Bestandteilen, von diesen einzelnen Bestandteilen. Und falls Sie sich gar nicht mehr erinnern, Hilfssatz 11.3 war genauso ein Hilfssatz der Form, man hat ein Polynom, man schreibt es als Produkt von zwei Polynomen und dann ist der Kern von Alpha eingesetzt in das eine, die direkte Summe der Kerne von Alpha eingesetzt in diese beiden Bestandteile. Das wenden wir jetzt einfach mehrmals an, also auf jeden dieser Bestandteile vom Minimalbildung.
Lemma 11.8. Und dann kommt der Nummer L4. Nee, das hatten wir sogar noch allgemein. In der Nummer L4 steht, dass dann die minimalpolynome Potenzen von irreduziblen Polynomen sind. Und einmal auf WJ, wobei ich dann bei W den Index in 1 bis M wählen müsste, also mache ich das erstmal alles für U weiter und dann sagt hinterher, dass es für die nächste genauso geht. Das Minimalpolynom von Alpha Dimension von Potenzen von irreduziblen Polynomen. Jetzt haben wir einen Teil davon, der Potenz eines irreduziblen Polynoms ist. Dann muss doch das irreduzible Polynom, was da vorkommt, eins von denen sein, die wir eben in Alpha sehen. Das heißt, das Minimalpolynom von Alpha eingeschränkt auf UJ kann jetzt nicht Potenz von irgendwas sein, von irgendwas irreduziblen, sondern das irreduzible Polynom, das wir da benutzen, muss eins von den Qs sein. Und das muss ich jetzt noch irgendwie hinschreiben. Ich sortiere einfach die Polynome so hin, bisher gibt es ja noch keine Reihenfolge, dass Q1 das Polynom ist, das wir hier brauchen. Sei also die Bezeichnung so. Und dann kann ich das auch noch hinschreiben. Wenn ich Alpha nehme und das in irgendeine Potenz von Q1 einsetze, wo der Exponent da oben mindestens S ist, dann muss der Nullvektor rauskommen. Naja, kann es sein, dass dieses S hier größer ist als der Exponent, der in Alpha da vorne vorkommt, also T1? Nee, weil ja das Minimalpolynom von Alpha eingeschränkt auf UJ ein Teil davon in Alpha ist. Das heißt, der Exponent, der oben an Q1 steht, kann höchstens so groß sein wie der Exponent, der da in Alpha steht, also T1. Da S T1 ist, folgt, dass wenn ich Alpha da einsetze, wenn also da oben T1 steht, statt Q1, dass dann immer noch die Nullabbildung auf UJ wird. Ne? Und das schreibt jetzt irgendwie knapp und knackig hin. Wieder für das gleiche U aus UJ, wenn ich das Minimal nehme. Das möchte ich. Wenn ich Q1 nehme, aber diesmal durch T1, und wenn ich dort Alpha einsetze, dann habe ich hier ja ein Polynom stehen, was mindestens dieses Q1 hoch S ist, oder vielleicht habe ich sogar noch mehr Kopien von Q1. als Faktoren. Auf jeden Fall kommt da auch wieder die Nullabbildung raus, auf dem J. Und wo liegen Leute, die davon auf Null geworfen werden? Dann kriegen wir den Kern dieser Abbildung. Und in unserer Definition steht, dass der Kern dieser Abbildung genau V1 ist. Das heißt, das ist V1. Wir haben also gezeigt, wenn wir die Bezeichnung so wählen, dass hier diese Potenz, bla bla, dass es mit Q1 zusammenpasst, dann liegt der komplette Raum UJ in V1 drin. Wenn wir jetzt den Index anders gewählt hätten, also 2 statt 1, dann würde halt UJ in V2 liegen. Dasselbe Argument kann ich mit den Teilräumen W1 bis Wm machen. Wenn ich mir da einschnappe, dann kann ich genauso argumentieren und sehe dann, dass der entsprechende Teilraum auch in einem der Vs liegt. Halt auch wieder in dem, wozu ich passende Bezeichnung gewählt habe. Aha, das heißt also, dass irgendwie diese Zerlegung in die Vs, die da oben steht, die wir aus diesem Kern gewonnen haben, dass die irgendwie was mit beiden Zerlegungen, mit denen wir angefangen haben, zu tun hat, in dem Sinne, dass alle Us irgendwo in welchen von diesen Vs liegen und alle Ws auch. Wir wissen nur nicht genau, wie die da drin liegen. Ich schreibe es jetzt einmal hin. Für alle Leute aus 1 bis K, beziehungsweise wenn wir bei den Ws sind, aus 1 bis M, existiert jetzt ein I. Das ist jetzt der allgemeine Bezeichnung, wo ich mich nicht auf Q1 und V1 festgelegt habe. I aus 1 bis L, so dass UJ bzw. WJ in VI. Irgendwie bestehen also diese Vs in der Zerlegung von V, die auf meiner Tafel steht, aus solchen Us bzw. solchen Ws. Und jetzt müssen wir noch verstehen, wie die da drin liegen. Und um das zu machen, argumentiere ich mit vollständiger Induktion über die Dimension von V. Und ich merke mir diese Aussage hier. Vielleicht sollte ich hier irgendeinen Namen geben. Ja. Sternchen. Und wir machen Induktion über die Dimension und hat die einen Namen. Ich gucke mal eben. Nö, das andere ist kurz, wir brauchen keinen Namen. Induktion über die Dimension von V. V ist nicht der Nullraum, das habe ich am Anfang gesagt. Wir haben ja schon Zerlegungen in nicht-triviale, einfach und zerlegbare Teilräume, das heißt, die Dimension ist mindestens 1. Und wenn der Teilraum selber die Dimension 1 hat, dann ist er selber Alpha unzerlegbar, das heißt, dann gibt es nur eine Möglichkeit für U1 bzw. W1 und weitere Teilräume gibt es nicht und dann sind wir sofort fertig. Das heißt, wir lassen jetzt das zusammen. Da ist einfach auch gleich U1 gleich W1. Also noch eindeutiger geht es nicht. Bei Dimension 1 ist halt nicht so viel Spielraum, das noch weiter zu zerlegen. Und jetzt sei die Dimension mindestens 2 und die Behauptung sei richtig für echte alpha-invariante Teilräume. Stand ja L ist mindestens 2 und dementsprechend haben wir da mindestens die beiden Teilräume V1 und V2 stehen und V1 und V2 sind dann von kleinerer Dimension mit der Dimensionsformel. Sie sind Alpha-invariant, weil es ja Kerne sind von Alpha eingesetzt in irgendwas und das heißt, dass ich darauf die Induktionsvoraussetzung anwenden kann. Insbesondere Summe von denen sein. Das heißt, V1 bis VL müssen jeweils die direkte Summe direkte Summe U2, direkte Summe U3. Und per Induktion muss dann die Anzahl der Ws, die da drin liegt, genauso sein. Das heißt, mit Umbenennung müsste es dann direkte Summe W1 plus direkte Summe W2, direkte Summe W3 sein. Und das heißt, haben wir da die Einheitlichkeit.
noch nicht gesehen. Okay, und damit haben wir jetzt nicht nur die Eindeutigkeit der Zerlegung von V bis auf Reihenfolge Alpha-Isomorphie und so weiter, sondern, und jetzt freue ich mich kurz, wir kriegen die Eindeutigkeit der Normalform. Ha. Das heißt also, dass wir jetzt mehr oder weniger eindeutig eine Normalform von Abbildungsmatrizen hinschreiben können, die auf so einer Zerlegung von V in Teilräume beruht. Und wie das genau aussieht, das schauen wir uns jetzt an in Korollar 11, 13. Das Korollar ist riesig und beweisen muss ich da fast nichts, weil eigentlich alles schon dasteht. Das haben wir uns alles schon überlegt. Aber gucken wir mal eben. Unter unserer üblichen Voraussetzung stelle ich mir jetzt vor, dass ich zwei verschiedene Abbildungsmatrizen habe, die beide in so Kästchen organisiert sind. B-Hut ist die eine Basis, die führt zu einer Kästchenform, so wie das hier in dieser riesigen Matrix steht, die Sie sehen. Und C-Hut ist auch eine geordnete K-Basis von V und liefert auch eine Kästchenmatrix. Die zeige ich Ihnen mal kurz. Das ist alles so riesig. Hier ist die zweite Kästchenform. Und die Kästchen, die ich da sehe, die sehen immer gleich aus. Die haben immer die gleiche Bauart, so wie vorhin. Hier ist noch meine kleine Skizze. Sie können sich also vorstellen, dass das jetzt die Kästchenform ist, die wir für die Basis B-Hut kriegen. Und für die Basis C-Hut sieht die Kästchenform vielleicht ein bisschen anders aus. Die Kästchen sind irgendwie anders sortiert. Aber auch da sehen die Kästchen so aus, dass wir rechts neben der Diagonale Einsen haben und unten in der letzten Zeile die Koeffizienten, die man da halt immer so hat. Ne? Umgedrehte Reihenfolge, umgedrehtes Vorzeichen, Koeffizienten vom Minimalpolynom. So sieht das aus. Und wir wissen ja schon, dass es solche Abbildungsmatrizen gibt. Das ist nichts Neues, das haben wir uns vorhin überlegt. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn wir das zweimal haben? Also eine Basis B-Hut, wo die Abbildungsmatrix so aussieht mit diesen Kästchen, und eine Basis C-Hut, wo das auch so ist, und die ganzen Koeffizienten kriegen Namen, damit alles ordentlich eingeführt ist. Dann sagt uns das Korollar, dass diese beiden Abbildungsmatrizen sich eigentlich nur insofern unterscheiden können, als die Blöcke unterschiedlich angeordnet sind. Das bedeutet also, dass die Koeffizienten, die da stehen, in der einen Matrix sich dann irgendwo in einem Block in der anderen Matrix auch wiederfinden müssen. Und auch die Blöcke müssen im Prinzip die gleichen sein. Das heißt, jeder Block der gleichen Größe muss gleich oft vorkommen und die können höchstens irgendwo in unterschiedlicher Reihenfolge da stehen. So eindeutig ist das und das ist ziemlich gut. Mehr kann man eigentlich nicht erwarten. Und zum Beweis muss ich fast nichts sagen. Ich gucke mal, wo das hier hinpasst auf meiner Tafel. Kann ich fast mündlich machen. Ich schreibe ein bisschen was hin, aber nicht viel. Denn die Argumente habe ich im Wesentlichen schon gesagt. Und die stehen in den Resultaten, die wir in letzter Zeit, insbesondere heute, bewiesen haben. Das ist jetzt also Satz 11, 13 oder? Satz oder Lemma? Korollar sogar. Eindeutig als ein Korollar. Okay, das Wesentliche habe ich schon gesagt. Die Basen B-Gut bzw. C-Gut kommen daher, dass wir V in alpha unzerlegbare Teilräume zerlegen. Und bei der Einzerlegung schnappen wir uns dann halt Basen für die Teilräume und bauen das zusammen und da kommt B-Gut raus. Und bei der anderen Zerlegung, also andere, so anders wie die halt sein kann, da bauen wir auch Basen von den Teilräumen zusammen und basteln dann aus C-Gut. Das heißt, sie kommen aus Zerlegungen von V in direkte Summen von alpha unzerlegbaren Teilräumen. Siehe Korollar 11.9, da haben wir uns ja genau überlegt, wie das funktioniert. Jetzt können solche Zerlegungen aber nicht sehr unterschiedlich sein, wie wir uns gerade klar gemacht haben. Die Anzahl der Teilräume ist gleich, das heißt die Anzahl der Kästchen in den Matrizen ist gleich. Und man hat noch diese Zuordnung mit diesen alpha-isomorphen Teilräumen. Und alpha-isomorphie bedeutet ja gerade, dass die Minimalpolynome auf den Einschränkungen gleich sind. Das heißt, in den entsprechenden Kästchen der Matrix müssen dann da unten die Koeffizienten gleich sein. Und das war's. Mehr ist nicht zu tun. Das heißt, jetzt ziehe ich einfach Satz 11.12. Zumindest gesehen hat. Das kommt jetzt. Und dann wird es noch mal klarer, wenn man das an ein, zwei Beispielen mal selber durchgeixt hat und sich wirklich mal überlegt hat, ah, okay, hier ist meine Abbildung, hier sind meine Teilräume und wenn ich jetzt die Basis so wähle, kommt diese Abbildungsmatrix raus. Wenn ich die Basis ein bisschen verändere und so mache, kommt diese Abbildungsmatrix raus, aber ich sehe das mit den Kästchen. Einmal steht halt das eine Kästchen da und einmal da und ansonsten unterscheidet sich das nicht. Wir gucken ganz konkret in einem Beispiel, wie das aussieht. Und in diesem Beispiel greifen wir etwas auf, was wir in einem früheren Beispiel schon mal gesehen haben. Wir sind wieder in R5. Wir sind ausnahmsweise mit der geordneten Standardbasis unterwegs. Und die Abbildung ist definiert durch eine Abbildungsmatrix, die gegeben ist und die glücklicherweise schon so Kästchenform hat. Das ist deswegen toll, weil wir dann direkt alpha-invariante Teilräume ablesen können. Wir sehen den Eigenwert 5. Für die alpha-invarianten Teilräume der Dimension 2 kann man sich dann auch direkt schöne Basen hinschreiben. Und das machen wir. Teilweise haben wir das schon vorhin überlegt. Mit genau dem gleichen Beispiel haben wir doch vorhin auch schon mal angefangen. Und da hießen doch die Teilräume auch schon U1, U2 und U3, wenn ich mich nicht sehr täusche. Und da haben wir schon gesehen, U1 und U3 sind alpha-zyklische Teilräume der Dimension 2. Wir haben die Minimalpolynome ausgerechnet und die waren gleich. Das steht noch an der Tafel. Ups, habe ich mich da verrechnet? War das plus 1 und nicht minus 1? Oh ja, oh, plus 1 und nicht minus 1. Das kann ich jetzt noch korrigieren. Und in einem Anflug von Paranoia gucke ich mal kurz, ob da vorhin ein Vorzeichenfehler war. Moment, ich finde das Beispiel bestimmt gleich wieder. Beispiel 11,10, nicht 10,10. 11,10, haha. 11,10. Werde ich korrigieren. Und ich gucke mir mal kurz die Polynome an. Ah, wie witzig. Ja, da ist tatsächlich ein Tippfehler. Ah, nein, es ist kein Fehler, denn Beispiel 11,10 war nicht genauso, sondern nur so ähnlich. Ha, in Beispiel 11,10 war das alles richtig mit den minus 1en. In Beispiel 11,10, wenn ich da die Polynome ausrechne, habe ich tatsächlich immer hinten eine minus 1. Das war alles richtig. Und jetzt gucken wir in diesem Beispiel, wenn ich das da nochmal ausrechne, wir können es ja mal für das eine wirklich machen. Ich schnappe mir mal einen Block und mache das. Also für den Block oben links 1 minus 1, 1, 0. Wenn ich das als Mini-Abbildungsmatrix verwende und das charakteristische Polynom dafür ausrechne, also P Alpha eingeschränkt auf U1, dann stelle ich mir jetzt vor, dass ich x minus da an die richtigen Stellen setze. Also x minus 1, 1, minus 1, x. Dafür die Dominante. Jetzt rechnen wir das einmal kurz aus. X minus 1 in Klammern mal x. Und jetzt kommt, weil hier die Vorzeichen wirklich anders sind als im anderen Beispiel, kommt hier jetzt raus minus minus 1, also einmal minus 1, also insgesamt plus 1. Ja, alles richtig. Vorhin war die minus 1 richtig, jetzt ist plus 1 richtig. Und es steht auf der Folie genauso. Sehr schön. Da ist es ausgerechnet, x² minus x plus 1. Dieses Polynom hat keine reellen Nullstellen. Das heißt, wir sehen da keine reellen Eigenwerte. Wir sehen, dass man das nicht noch irgendwie weiter zerlegen kann. U1 und U3 sind alpha unzerlegbar. Wenn man die weiter zerlegen könnte, dann müsste man das auch daran sehen, dass man die Minimalpolynome noch weiter zerlegen kann. Ist aber nicht so. Wenn wir uns die Koeffizienten der Minimalpolynome angucken, in beiden Fällen, die sind in beiden Fällen gleich, ich habe aber jetzt nur eins ausgerechnet, dann sehen wir, dass man ja den Koeffizienten vom, also den Leitkoeffizienten nicht mit berücksichtigt, sondern man nimmt nur die anderen beiden. Die anderen beiden sind minus 1 und 1. Und wenn ich die mit umgedrehten Vorzeichen in umgedrehter Reihenfolge in die Matrix schreibe, dann entsteht jetzt der Matrixblock 0,1 minus 1,1. Wie gesagt, 1 neben der Diagonale und unten in der letzten Zeile stehen die Koeffizienten vom Minimalpolynom in umgedrehter Reihenfolge mit umgedrehten Vorzeichen. So kann ich jetzt also eine Matrix bauen mit Blöcken, die zu dieser Zerlegung passen in U1, U2 und U3. Und ich weiß, dass die Blöcke zu U1 und U3 gleich aussehen. Und der Block zu U2 bleibt einfach, wie er ist. Das werden wir später noch allgemeiner sehen, dass in den verschiedenen Normalformen, die wir haben, Blöcke der Form 1 kreuz 1 immer gleich sind. Das heißt also, dass unsere allgemeinen Normalformen, die wir jetzt hergeleitet haben, zum Beispiel so aussehen kann, dass erst ein 2 kreuz 2 Block kommt, dann ein Einzelblock und dann wieder 2 kreuz 2. Und diese 2 kreuz 2 Blöcke sehen deshalb gleich aus, weil wir jetzt Abbildungsmatrizen dahin geschrieben haben, die sich auf diese Basen beziehen, die daher kommen, dass man sehen kann, dass U1 und U3 alpha-zyklisch sind. Wir hätten also, anstatt das Minimalpolynom zu benutzen, auch einfach solche Basen hinschreiben können, so wie wir das vorhin gesehen haben im Beweis von Korollar 11.9. Das steht sogar noch an der Tafel. Da haben wir uns ja nochmal explizit diese Basen hingeschrieben und uns überlegt, wie diese Matrixblöcke zustande kommen. Genauso kann man hier auch auf diese Matrixblöcke kommen, falls Sie das mit den Koeffizienten verwirrend finden. Wir können das aber auch ein bisschen anders machen. Ich habe jetzt nochmal eine alternative Basis angegeben, C-Hut. Da stehen etwas andere Vektoren in etwas anderer Reihenfolge, aber wenn Sie sich die Blöcke angucken, dann sehen Sie, es sind die gleichen Blöcke. Sie stehen nur in anderer Reihenfolge da. Das heißt, das ist jetzt nicht wirklich eine andere Normalform. Es ist im Prinzip die gleiche. Die Blöcke stehen dann nur in anderer Reihenfolge. Ach, das ist eigentlich ein super Moment, um aufzuhören. Ich würde so gerne schon mal so ein kleines, wie sagt man, so ein kleines Spotlight, so einen kleinen Scheinwerfer nach vorne richten, um zu sagen, was als nächstes kommt. Ich verkneife es mir. Ich höre mit diesem Beispiel auf. Ich sage noch ein paar Sätze, aber ich zeige Ihnen nicht, was als nächstes kommt, sondern Sie haben dann nächste Woche Spaß mit Lernen und mit der nächsten Normalform. Die sieht ein bisschen anders aus. Lernen wird die einführen und dann werden Sie klären, was gleich ist und was unterschiedlich ist. Und wir können so viele Beispiele rechnen, wie Sie wollen, um von der einen Normalform zur anderen zu kommen und wieder zurück. Das macht wirklich Spaß und ich rechne das für Sie bis zum bitteren Ende, solange bis wir alle keine Lust mehr haben. Also kein Problem. Generell gilt wie immer, wenn Sie Beispiele brauchen, sagen Sie Bescheid. Noch mehr als in der Vorlesung sind, auch zu einzelnen Resultaten zwischendurch. Kein Problem, einfach Bescheid sagen. Was habe ich noch? Wenn Sie vorauslesen möchten zur nächsten Woche, dann empfehle ich, dass Sie sich auf jeden Fall den Rest dieses Kapitels angucken. Ich empfehle auch, dass Sie schon mal schauen, was für Aufgaben gibt es in den Übungsserien oder auch in den Workshop-Aufgaben, die sich lohnen anzugucken, weil man diese Konzepte nämlich da anwenden könnte. Das heißt, Sie erweitern einfach nur ein bisschen die Aufgabenstellung. Das wäre toll, um reinzukommen in diese Konzepte und die schon zu benutzen, wenn Sie Lust haben. Und wenn Sie ganz mutig sind, dann luschern Sie schon mal so ein bisschen, was am Anfang von Kapitel 12 passiert. So die ersten paar Seiten davon. Da geht es um Vektorräume mit Formen und möglicherweise kennen Sie das eine oder andere schon aus der Analysis. Ich wünsche Ihnen da in jedem Fall viel Spaß. Wenn Sie Wünsche haben, sagen Sie Bescheid, schreiben Sie mir oder so. Nächste Woche seien Sie bitte sehr freundlich zu Leon. Ich freue mich sehr, dass er die Vertretung übernimmt für die Vorlesung und bedanke mich. Und er wird sich freuen, wenn Fragen kommen und wenn Sie mit ihm reden, genauso wie mit mir. Und wir sehen uns dann in 2 Wochen, denke ich. Schönes verlängertes Wochenende und bis dann. Ciao.